Der heutige Predigttext ist aus dem Brief des Petrus genommen, den ersten Brief im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 9. Es ist eine Erinnerung daran, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Wir kommen ja von den Festtagen, manche sagen Ostern oder Auferstehungsfest her. Die sind vorbei. Jetzt geht man wieder dem Alltag nach und kümmert sich um die diesseitigen Dinge. Ist es wirklich so, dass die Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi mit den Festtagen vorbei ist? Oder sollte diese Erinnerung nicht jeden Tag unser Herz bewegen? Der Apostel Petrus schreibt hier: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. An wen musste der Apostel Petrus diesen Brief schreiben? Er schrieb ihn an die gläubig gewordenen aus Israel, die in den unterschiedlichen Orten um das Land Israel herum wohnten, die ja das Evangelium gehört haben und mit ihnen zusammen auch viele Heiden und die örtlichen Gemeinden entstanden sind. Aber der Bezug zu Jerusalem, zu dem Ort des Geschehens, der war sehr entfernt und da fiel ja vieles dazwischen. So wie bei uns auch oftmals. Der Bezug zum Ort des Geschehens ist uns oft sehr fremd. Wir leben in unserer kleinen Welt, in dieser Welt, wo es so viele Schwierigkeiten gibt, wo wir uns so angefochten fühlen und wo wir gar nicht mehr den offenen Blick haben zu dem Ort und zu der Tat der Auferstehung Jesu von den Toten. Ja, die Feiertage sind vorbei. Jetzt machen wir wieder was anderes, nicht? Wir denken nicht mehr an die Auferstehung Jesu von den Toten, meistens nicht in unserem Alltag. Sonntags ja, wenn wir zusammenkommen an dem ersten Tag der Woche, an dem ja Jesus auferstanden ist, da lassen wir uns gerne erinnern. Aber dieser Brief und diese Ansage war nötig für die Gläubigen, dass sie nicht an einem Geschehen, was so wunderbar und so herrlich und so groß war, unbegreiflich war, stehen bleiben, sondern dass sie es mit hineinnehmen in ihr praktisches Leben. Auferstehungsleben in uns. Nicht damals war's. Ja, solche Geschichten gibt's auch. Damals war's. Wie sieht es aber heute aus? Lebt Jesus als der Auferstandene in uns? Bewegt er als der Auferstandene unser Herz, unsere Sinne, unsere Gedanken, unser tägliches Tun, unsere Planungen? Oder sind wir wieder selbstständig geworden? Machen wir alles selber, alleine, entscheiden alles selber? Petrus erkannte durch den Heiligen Geist die Gefahr, in der die Gläubigen stehen, wenn sie nicht im Verbund mit ihrem Heiland bleiben. Sie fallen zurück in ihren Körper. Der Schmerz ist wieder das Wichtigere als die Erlösung. Sie fallen zurück in die materiellen Umstände vor Ort, da wo sie leben, und kämpfen einen Kampf dagegen in der Hoffnung, etwas regeln zu können, statt auf den Herrn zu blicken, der sie erlöst hat, der sie in ein ganz neues Leben hineingeführt hat. Ist dieses neue Leben noch präsent bei uns? Dominiert es unser Leben? Der Apostel Petrus macht deutlich, ihr Leben mit Christen denkt nicht nur ab und zu an den Auferstandenen, sondern lebt mit ihm. Ich freue mich darüber, dass Gott auch Feste angeordnet hat, die begangen werden sollen und gefeiert werden. In diesem Monat findet ja auch das Passafest wieder statt. Aber warum? Einfach, um nur mal rückblickend, ja damals war es, eine Geschichte wieder neu zu erleben? Nein, sondern in der Befreiung zu existieren, die geschehen ist. Bleibt frei und lebt in der Berufung Gottes. Darum sollen wir erinnert werden. Wir kommen ja sonntags auch zusammen, um uns neu erinnern zu lassen, wem wir gehören. Der Apostel Paulus sagte ja mit Recht, wisst ihr, ihr gehört euch nicht mehr selber. Ihr gehört euch gar nicht mehr. Ihr gehört eurem Gott, Jesus Christus. Er ist der Herr. Heute Morgen im Gebet ist mir das wieder so neu bewusst geworden. Wir sagen immer, Herr Jesus Christus. Ja, Jesus Christus, aber das Wort Herr, das geht so schnell über die Lippen. Aber geht es auch noch in unser Herz? Das Wort Herr, Herr bedeutet ja einfach, er hat das Sagen und ich darf es tun, was er sagt. Er bestimmt meinen Weg, rechts, links, und ich darf gehen auf diesem vorgezeichneten Weg. Es geht also hier um den Hinweis, die Einladung, die Ermahnung, in diesem neuen Leben der Auferstehung Jesu von den Toten zu sein. Je mehr wir uns an den Herrn klammern, im Glauben und Vertrauen, wird uns ja das Auferstehungsleben bewusst und erlebbar. Wir verkündigen es wohl dem Nächsten, weißt du, Jesus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Verkündigen, das machen wir. Aber leben wir es selbst? Ich lebe, sagt der Apostel Paulus, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es muss erlebbar sein. Was ist da geschehen? Wie sieht die Überwindung des Todes in meinem Leben aus? Die enge Gemeinschaft mit Jesus lässt uns das erfahren. Und hier sind mir auch diese Worte des gesegneten Mannes Jakob wieder in den Sinn gekommen, der verspürte, als er nach 20 Jahren wieder nach Hause kommen wollte und die Begegnung mit seinem Bruder Esau erleben musste, spürte er, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und er ging über Nacht ins Gebet. Und dann lesen wir ja in 1. Mose 32, dass ja ein Engel mit ihm rang. Und in der Morgenröte sagte der Engel, lass mich gehen. Nein, ich lass dich nicht gehen, sagt Jakob. Es muss etwas Entscheidendes bei mir geschehen. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ohne deinen Segen kann ich nicht in meinen Alltag gehen. Ohne deine Gegenwart kann ich nicht das Rechte vollführen. Kann ich nicht den Menschen begegnen. Oder er hätte sagen können, kann ich Esau nicht begegnen. Ohne deine Kraft. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und der Segen sah etwas anders aus, als Jakob ihn erwartet hatte. Wir lesen, dass der Engel seine Hüfte anrührte. Und jetzt war er krank. So, jetzt habe ich dich gesegnet. Das ist der Segen? Ja, das ist der Segen. Du bist immer schnell deine eigenen Wege gegangen. Jetzt bist du ein bisschen lahm. Und jetzt musst du jeden Schritt beachten. Ich habe dich gesegnet. Bleibe also im Aufblick zu mir. Wir merken also, auch solch ein Segen der Krankheit ist manchmal nötig, damit wir in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen bleiben. Dass wir nicht eigene Schritte vornehmen. Wir sollen Gott loben, ihn preisen, über seine große Barmherzigkeit, dass er uns wiedergeboren hat zu einem neuen Leben. Zu einem Leben, das wir zuvor nicht kannten. Wenn wir aus der Gegenwart Jesu heraus handeln können, werden wir immer froh. Dank und Lob bestimmt unser Herz. Das Leben mit Christo heißt, der Herr hat die Sünde und den Tod überwunden. Darum wird er auch alles in meinem Leben überwinden, das Böse, und wird das Gute aufzeigen. Ich habe Grund zum Loben und zum Danken. Ja, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das Leben des Dankes zum Herrn lässt uns den Sieg über kleine und große Feinde stets erfahren und erringen. Wir haben ein wunderbares Beispiel in 2. Chronik 20, wo es um den König Josaphat ging. Es war der 4. König in Juda. Und er hatte eine schwierige Situation zu bewältigen, die er nicht bewältigen konnte. Wir lesen dort in 2. Chronik 20, dass sich Moab und Ammon im Verbund mit Edom aufmachten, um Israel aus dem Land zu vertreiben, zu verjagen. Josaphat betete: Herr, du hast uns doch in dieses Land geführt. Du hast doch die Feinde herausgeworfen, damit wir hier leben und vor dir leben. Und nun siehst du, diese Feinde, die Nachbarn, die uns jetzt rauswerfen wollen. Was sollen wir tun? Und mitten in diesem Gebet und in der Versammlung war Gottes Geist gegenwärtig und redete durch einen Propheten und sagte: Ihr sollt stille sein. Ich werde für euch streiten. Ihr seid es nicht. Verlasst euch nur auf mich, euren Gott. Ihr sollt dankbar sein, loben und danken. Und genauso gab es der König an das Volk weiter. Sie sollten nicht streiten, sondern sich verlassen auf den, der sie befreit hat aus Ägypten und in das Land Kanaan führte. Auf den sollen sie sich verlassen. Er ist doch immer noch derselbe, der auch in Ägypten gehandelt hat. Er hat sich doch nicht verändert. Gott ist derselbe. Josaphat bekannte, dass er keine Kraft hat, das Volk so zu führen. Aber der Geist Gottes sagt: Ich will es tun. Ich will euch erretten. Und dann heißt es ab Vers 20: Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie im heiligen Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, Da ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Amoriter und die Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen, und sie wurden geschlagen. Als sie anfingen zu danken und zu loben. Also ich muss sagen, manchmal geht es mir so, dass ich erstmal bei so einer schwierigen Situation sehr unruhig werde. Und das Gebet, ja, das ist ja auch, ja, irgendwann komme ich auch noch dazu, stellt man hinten an. Aber hier war es vorneweg, danken und loben, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Er lebt auch jetzt, er lebt auch heute. Er ist auch heute für dich und mich da. Danken und loben. Hier geht es ja nicht um Verstehen. Josaphat hat das nicht verstanden, wie das zugehen würde. Aber er hat sich an die Worte Gottes gehalten. Und er erlebte den Sieg. Und dann lesen wir weiter, nachdem ja nun die Ammoniter und Moabiter sich plötzlich gegen die von Edom aufmachten und die zur Strecke brachte, kämpften sie sogar noch untereinander miteinander und brachten sich auch noch gegenseitig um. Israel hat keinen Finger krumm getan. Danken und loben. Auch lesen wir ja, dass nicht nur Lob zum Sieg führt, sondern wenn wir so im Blick auf die Auferstehung Jesu in unserem Alltag voranschreiten, dann werden wir auch ein Zeugnis. Ein Zeugnis dieser Gnade Gottes für andere, dass diese Gnade ihnen auch zusteht. David hat es in Psalm 40 so ausgedrückt: Gott hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Zu loben unseren Gott. Denn was hat er denn getan? Er zog mich aus der grausigen Grube. Und das ist ein wahres Wort. Wir standen alle in dieser grausigen Grube. Der natürliche Mensch ohne Gott erlebt nur Grausiges. Er ist in der grausigen und grausamen Grube. Aber Gott in Jesus kam und sagt, ich zieh dich da raus. Und das bringt ein neues Lied ins Herz. Danke, danke. Loben und preisen. Er stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Und dann sagt hier David weiter, das gibt ein Zeugnis. Das werden viele sehen in deinem und in meinem Leben. Und werden auf den Herrn hoffen. Verstehen wir, wenn wir jetzt vom Auferstehungsfest herkommen, sollen die Leute das doch sehen in unserem Leben, dass Christus auferstanden ist und in uns lebt. Sie sollen auch auf diesen Auferstandenen hoffen, denn wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Lob und Dank darüber, dass du aus der grausamen Grube gezogen wurdest, setzt das Zeugnis der Gnade frei. Modersohn hat Folgendes erlebt. Er war ja ein Pastor, der die Gemeinschaftsbewegung sehr vorangetrieben hat und ein Segen wurde für viele. Aber er hat genau dieses Loben und Danken einmal ganz hautnah erlebt und den Segen des Herrn. Er schreibt, als ich mit meiner Familie gerade beim Nachmittagskaffee saß, kam mein Freund zu mir mit der ganz dringenden Bitte, ich soll mit ihm zu seiner Schwester gehen. Der Freund sagte, ich habe so eine Gewissheit ins Herz bekommen, dass ich dorthin gehen muss. Ich weiß nicht warum, aber komm doch bitte mit. Sie gingen gemeinsam zu seiner Schwester und fanden diese voller Verzweiflung vor. Sie saß in der Küche und befragten sie, worum es geht. Und sie sagte, Ihre Tochter, 6 Jahre alt, sei todkrank. Der Arzt war gerade da und hat gesagt, das Kind würde sterben. Und da machte dieser Freund von Modersohn den Vorschlag und sagt, so, jetzt werden wir miteinander beten. Wir beten für dieses Kind. Und sie sagte, na ja, wenn es einen gnädigen Gott gibt, wie kann er denn mein Kind sterben lassen? Wir beten. Wir glauben an diesen himmlischen Vater und den auferstandenen Jesus von den Toten. Und als sie das Gebet beendet hatten, hat der Bruder dieser Schwester angefangen, Gott zu loben und zu danken dafür, dass er seinen großen und herrlichen Vaternamen offenbar macht und Gesundheit schenkt. War noch nicht zu sehen. Er fing an zu loben und zu danken. Und sichtlich betroffen über diesen festen Glauben an Gott, verabschiedete sich die Frau dann und sagte, danke, jetzt könnt ihr nach Haus gehen. Am nächsten Tag kam der Arzt und er sagte, wir stehen vor einem Wunder. Gestern war das Kind todkrank, heute ist es fast gesund. Loben und danken. Sie haben einfach nicht nur gebetet, sondern sie haben gesagt, Herr, du bist auferstanden, jetzt preisen wir dich, dass du dich verherrlichst. Und es geschah, es geschah. Und der Mann dieser Frau sagte dann auch, das muss doch ein wunderbarer Gott sein, der meine Tochter gesund macht und aus meinem Schwager, der ein großer Trunkenbold war, solch einen neuen Menschen gemacht hat. Wunderbarer Gott, ein Zeugnis. Loben und danken setzt das Zeugnis der Gnade frei. Im Psalm 65, Vers 2 heißt es auch, Lob soll vor Gott in der Stille, in der Ruhe geschehen. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Das Herzenslob zum Herrn wird ja oft durch das Alltagsgeschehen und den Alltagslärm, den Alltagsbetrieb gestört. Es ist also notwendig, in die Stille zu gehen. Ganz bewusst, liebe Geschwister, man lobt dich in der Stille zu Zion. Um wirklich vor das Angesicht Gottes treten zu können, müssen wir uns in die Stille führen lassen. Diese Stille vor Gott suchen, um auch den Grund des Dankes und des Loben zu erkennen. Warum danke ich eigentlich Gott? Worüber lobe ich ihn eigentlich? Ach, dass ich heute aufwachen konnte, dass ich was zu essen hatte. Bin ich noch dankbar, dass ich lebe in Ewigkeit? Dass mein Leben hier auf der Erde niemals der Endpunkt ist, sondern nur Durchgangsstadium? In der Stille erkenne ich das neu. Ich lebe ewig. So wie es ja mal ein Bruder, der hier unter uns saß, seinem Chirurgen sagte, der ihn gefragt hatte, welche Art der Operation an ihm vollführt werden sollte. Ganz oder nur halb? Wie lange wollen Sie denn leben? Ich lebe ewig, Herr Professor. Tja, da wusste der auch nicht mehr, was er sagen soll. Aber dieser Bruder, den haben wir ja bis zum Heimgang begleitet, bis zum letzten Atemzug war er in dieser Verbindung mit seinem Heiland. Und er sagte immer, liebt euch in Jesus. Er ist doch die Liebe. Ich lebe ewig. Ja? Und das soll uns doch auch bewusst sein. Und wenn wir ewig leben, dann können wir die Alltagssorgen so mal ein bisschen gehen lassen. Die sind gar nicht so wichtig. Morgen ist es wieder anders. Jeder Tag hat seine eigene Plage und jeder Tag ist anders gestaltet. Ich lebe ewig, Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Dort zeigt man uns in der Stille, wer wir sind in den Augen des Heilandes. Nämlich Geliebte, solche, die einen Platz in der Ewigkeit haben. Von einem Professor aus Holland war zu lesen, der viel zu tun hatte, in New York war er beschäftigt und er hatte das Bedürfnis, doch auch mal in die Stille zu gehen. Und er machte es tatsächlich, buchstäblich. 7 Monate ging er in ein Kloster, um stille zu werden. Er sagt, ich muss einfach vor Gott die Stille suchen. Jetzt mache ich eine Auszeit. Viele suchen ja eine Auszeit, um sich echt zu vergnügen. Aber er suchte die Auszeit, um stille zu werden. Das ist was anderes. 7 Monate und er wollte nicht nur in einer Ecke sitzen, sondern er passte sich einfach mal diesem Leben dieser Menschen, der Mönche an, so wie sie lebten. Er hat auch später geschrieben, er hat ja alles aufgezeichnet, was er dort so erlebt hat. Er sagt, mein Aufenthalt hier hat mich nicht nur Christus näher gebracht, er hat mich auch der Welt näher gebracht. Täglich hat mein Abstand von der Welt mein Mitgefühl für die Welt verstärkt. Hier, in dieser Abgeschiedenheit, war es mir leichter möglich, über die Grenzen des Ortes, des Staates, des Landes, des Kontinents hinauszuschauen, mich tiefer auf den Schmerz und das Leid der ganzen Welt einzulassen und durch Gebet, Korrespondenz, Geschenke oder Schreiben darauf einzugehen. Ich empfand in dieser Einkehrzeit auch, dass mir meine Freunde und meine Familie näher gekommen sind. Ich machte von allem die Erfahrung, dass in dem Maße, wie meine Vertrautheit mit Gott wuchs, auch ein immer größerer Raum für die anderen im Gebet entstand. Ich empfand sehr spürbar die Macht des Gebetes für andere. Ich erfuhr, was es bedeutet, seine leidenden Freunde mitten in seinem Herz in die Gegenwart Gottes zu stellen. Lob aus der Stille. Neu erkennen, wozu und wofür ich danken und loben darf. Was meine Aufgabe ist, was das Eigentliche in der Welt ist. Dass der Nächste wichtiger ist als ich selber, dass ich für ihn beten darf. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. All das sollte die Gemeinde, die zerstreut war, um Israel herum neu entdecken. Ihr habt doch eine Aufgabe. Ihr seid doch von Neuem geboren. In Psalm 84 heißt es in Vers 5, wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Wir könnten sagen, wohl denen, Herr, die in deiner Gegenwart sind. Was tun die? Die loben dich immer da. Immer da. Immer da. Immer da. Egal, was gerade außenrum passiert. Wo wir den Kontakt zum Herrn durch das aus der Stille genommene Leben und nicht abbrechen lassen, werden wir beständig dankbar sein und ein beständiges Lob haben. In Dankbarkeit für die Überwindung des Todes, die Heilung der Seele, immer wieder den Herrn bezeugen. Die Frage ist ja an uns persönlich, ob wir diese Stille noch suchen. Oder, falls sie sich zufällig mal ergibt, nutzen. Suchen wir sie aktiv, die Stille vor unserem Herrn, unserem Heiland? Ihn zu loben und ihm dankbar zu sein, heißt doch, ich vergesse nicht, was er alles Gutes getan hat durch die Auferstehung von den Toten für mich. Jetzt in dieser Zeit. Wir erinnern uns an den Psalm 103, wo es ja auch heißt, lobe den Herrn meine Seele, vergiss doch nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht nur einmal im Jahr ein Festtag als Erinnerung begehen, sondern jeden Tag. Vergiss es nicht, was er dir, so ganz persönlich, Gutes getan hat. Was hat er denn dir Gutes getan? Er hat dir alle deine Sünden vergeben. Er hat es dir vergeben. Bist du noch dankbar darüber? Er heilte dich in der Seele und wo es sein sollte, auch die körperlichen Gebrechen. Bist du noch dankbar darüber oder ist es Vergangenheit? Schnee von gestern, sagen ja manche. Ja, das war mal. Aber jetzt geht's mir wieder blendend. Jetzt denke ich doch nicht mehr daran, dass der Herr mich geheilt hat. Der dein Leben von der Hölle, vom Verderben erlöst hat. Oh, da bin ich dankbar. Bist du noch dankbar? Und er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er krönt dich mit ewigem Leben. Und dadurch hat er deinen Mund fröhlich gemacht und du bist innerlich total jung geworden. Wie ein Adler. Wie ein Adler, total jung. Du bist nicht alt, es ist ja nur der Körper, der alt ist. Durch Jesus Christus und seine Auferstehung bist du total jung und neu. Wir sprechen ja auch von der ewigen Jugend. Das soll uns wieder so im Herzen pulsieren. Oh ja, ich will nicht nur ein Fest gefeiert haben, Auferstehung Jesu von den Toten, sondern ich will da drin leben. Ich will in dieser Tatsache bestehen. Denn auch das stimmt im Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir, Herr. Du bist doch da. Auch in der kommenden Woche, wir wissen ja noch nicht, was da kommt, aber er ist doch da. Er ist doch da und er will unser Leben lenken und leiten. Allerdings, es wird auch aufgezeigt, dass in diesem Zusammenhang, Jakobus schrieb das so in seinem Brief, in Jakobus 3, Vers 8 bis 10, ist es nicht so, dass manchmal aus euch Lob und Dank hervorgeht, aber zugleich auch Zank, Hader und Neid? Ist das gut und richtig? Kann aus einer Quelle süßes und bitteres Wasser fließen? Mit derselben Zunge, mit der ihr Gott lobt, streitet ihr mit dem Nächsten. So soll es nicht sein, sagt er. So soll es nicht sein. Entweder ihr lobt und dankt und bleibt dabei, oder ihr entscheidet euch, für Zank und Neid und Streit. Beides zusammen geht nicht. Ihr schadet euch selbst. Jakobus hat es auf den Punkt gebracht. Er konnte uns auch dadurch mahnen und wenn wir in unser Leben hineinschauen, müssen wir ihm recht geben und sagen, tatsächlich, Jakobus, du hast es getroffen. Leider ist es bei uns oft so. Wir leben nicht von der Auferstehung Jesu her, im Loben und Danken, sondern wir fallen oft zurück in Zanken und Streiten und Hader und Neid. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns wiedergeboren, sagt Petrus, zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren. Er hat es getan. Nicht er wird es tun. Er hat es getan. Und bei diesem er hat es getan, sollen wir auch bleiben. Darum, liebe Geschwister, die wir zu einer lebendigen Hoffnung gekommen sind, tragen die Gewissheit im Herzen, eine ewige, gesicherte Zukunft zu haben, nämlich ein unvergängliches, immer reines Leben, ein qualitativ beständiges Leben vor Gott, dem Herrscher aller Lande. Ein ewiges Erbe, so beschreibt es Petrus. Das haben wir durch diese Hoffnung bekommen. Das heißt also, wir werden unseren Gott sehen. In Johannes 17 betete Jesus und sagt, Vater, ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Das ist das Resultat der Auferstehung Jesu von den Toten. Wir haben diese lebendige Hoffnung durch die Wiedergeburt im Herzen. Wir werden die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ach, was sind da die Kleinigkeiten des Alltags dagegen? Sie verschwinden einfach, wenn wir sie nicht so ernst nehmen. Aber wir nehmen vieles sehr ernst in dieser Welt. Und zwar ernster als diese lebendige Hoffnung. Petrus musste die Gläubigen daran erinnern und sagen, denkt doch daran, ihr werdet die Herrlichkeit des Herrn einst vollkommen schauen. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 15 und sagt, ihr kriegt doch einen ganz anderen Leib, einen Herrlichkeitsleib. Das Äußere lasst ihr doch hier. Ihr werdet in Ewigkeit mit dem Herrn leben. Und wenn wir in die Offenbarung reinschauen, wird uns doch schon gesagt in Offenbarung 21, der Herr macht alles neu. Alles neu. Es gibt keinen Grund zum Weinen mehr, zum Schmerz, zum Tod. Das gibt es da alles nicht mehr. Und diese Vorfreude soll in uns pulsieren, jeden Tag aufs Neue. Herr Professor, ich lebe ewig. Das soll uns bestimmen. Denn Christus ist auferstanden von den Toten. Und ich mit ihm. Weil Gott uns in Jesus Christus durch seine Auferstehung von den Toten diese lebendige Hoffnung auf die Zukunft in seinem Reich gegeben hat, sollen wir Treue beweisen, treu sein in diesem Bekenntnis. Der neidische Blick auf die Menschen, die gottlos leben, soll uns nicht mehr bestimmen. Auch in der Bibel steht ja, wenn ich diese Welt betrachte, dann frage ich mich, warum geht's denen so gut und mir so schlecht? Warum kriegen die Millionäre sind, immer noch was dahin zu und bei mir von der Rente geht immer noch was ab? Diesen Blick brauchen wir nicht zu haben. Der Herr hat gesagt, ich will dich versorgen jeden Tag. Jeden Tag. Heute. Und wenn du morgen noch hier bist, dann auch morgen. Also, du hast es doch besser. Bleibe treu im Blick auf das Geschehen von Golgatha und der Überwindung des Todes. Jesus Christus hat sich für uns ganz gegeben. Und darum sollen auch wir uns ihm ganz überlassen. Schon durch den Propheten Malachi, und ich komme da zum Schluss, wurde denen, die dem Gott Israels glaubten und auch auf die Erfüllung seiner Verheißung warteten, dass sie eine innere Erlösung für die Ewigkeit empfangen, gesagt, dass sie treu sein sollen. Da heißt es in Malachi 3, Vers 10, im Blick auf die äußeren Gaben, die sie brachten, aber das ist auch im Blick auf unser Leben. Der Herr sagt, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hierin. Prüft mich, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster öffne. Mit anderen Worten, neutestamentlich, gebt euch ganz dem Herrn hin und prüft ihn, ob er nicht sein Wort erfüllt in eurem Leben. Und in den Versen 13 bis 15 sagte das Volk ja immer wieder, naja, das ist schwer zu glauben. Und der Herr sagt, doch, ihr redet hart gegen mich. Und ihr sagt, ja, was reden wir denn gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Das müssen wir alle selber machen. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebraoth? Wir preisen die Menschen in der Welt, denen geht's gut. So haben die geredet damals. Und so reden viele auch heute. Aber ab Vers 16, die Gottesfürchtigen, die sagen untereinander, lass das gehen in der Welt. Der Herr merkt es, er hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Das heißt, wir bleiben dort. Der Herr sieht das. Er weiß, wie es uns geht in unserem Alltag. Wir brauchen nicht kämpfen. Er hat gekämpft und er wird für uns kämpfen. Wir können sagen mit den letzten Worten Malachi 3, Vers 19 und Vers 20a. Siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Also alles, was schwierig ist in dieser Welt, wird dann gerichtet. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. So heißt es ja auch in einem Lied, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Und das möge der Herr uns schenken, dass wir nicht nur die Auferstehung Jesu gefeiert haben an einem Gedächtnistag, sondern dass wir jubeln können, jeden Tag aufs Neue und danken können, weil der Herr uns in Ewigkeit erlöst hat, errettet hat und die Dinge der Zeit auch unter seine Füße genommen hat. Er ist treu und wir sollen auch treu sein. Amen.